Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Popcorn-Culture-Hörende. Hier ist Diana und der Jay und wir begrüßen euch zu unserer neuesten Ausgabe und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhört. Hallo Jana, schön dich zu sehen.
Hallo, schön dich zu sehen, schön, dass ihr uns wieder zuhört.
Jawohl, und ich bin echt gespannt auf unser Gespräch heute, Jana. Wir reden ja über das Patriarchat und über Religion und das Patriarchat, über Frauenpower, die Frage, ist Religion an und für sich frauenfeindlich oder sind das nur Missinterpretationen und so weiter, denn wir reden über die schöne Doku Girls and Gods. Und ich freue mich da tierisch drauf, ehrlich gesagt, weil das ist eins der Themen, was hier in meiner Familie virulent geht. Also mit meiner Tochter gerade, ja, die nicht wegen dieser Doku, sondern grundsätzlich ist das einfach ein Thema, was uns hier sehr beschäftigt. Und das ist jetzt mal ein Punkt. Also ich bin ja nun eben so Serien- und Filmaffin und nicht so wissenschaftsaffin. Also ne, ich kann nicht so gut an der Stelle wissenschaftlich argumentieren, aber hier bin ich jetzt, habe ich eine Doku gesehen, die mich sehr angesprochen hat und da bin ich mal gespannt, wie unser Gespräch läuft, weil mit meiner Tochter streite ich mich dann manchmal.
Ich bin gespannt, vielleicht magst du ja nachher auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was die Punkte sind, über die ihr euch dann so streitet. Du hast es schon gesagt, es ist eine Doku, Girls and Gods von 2025. Die läuft jetzt in der Schweiz in den Kinos, ist aber eben von letztem Jahr. Und ich glaube, wie kann man sie in Deutschland schauen?
Man kann sie bei Amazon Prime entweder kaufen oder leihen. Also es ist nicht innerhalb des Prime-Angebots, aber man kann sie leihen für 5 € oder eben kaufen für 15.
Ja, okay, ja. Also ich finde es auch sehr empfehlenswert. Da sind die 5 €, finde ich, auf jeden Fall gut ausgegeben, wenn man sagt, man leiht die sich mal. Bevor wir inhaltlich einsteigen und vielleicht noch ein bisschen mehr was dazu sagen, gibt's eine Szene, an der du hängen geblieben bist, lieber Jay?
Ja, also es gab ein paar Mal Momente, wo ich echt ein bisschen Pipi in den Augen hatte oder sehr berührt war, ob der Schicksale oder auch des Trotzes oder aber auch, wo ich gemerkt habe, dass Menschen ihren Glauben nicht verlieren wollen. So, ne? Und ich fand, also sehr berührt hat mich dieses relativ kurze Gespräch mit der Transgender-Rabbinerin, die quasi aus einer ultraorthodoxen Geschichte kommt und die dann ausgebrochen ist dort und ihre Familie hat dann endgültig den Kontakt mit ihr abgebrochen, als sie sich Transgender geoutet hat. Und dann die Interviewerin, ich kann ihren Namen immer nicht aussprechen, wie spricht man die?
Inna Shevchenko,
genau, politische ukrainische Aktivistin und Feministin, die fragt dann so, ja, das, also, aber das ist doch alles scheiße, so, ich paraphrasiere jetzt.
Ja.
Und dann sagt diese Transgender-Rabbinerin, ja, das habe ich auch gedacht. Und 3 Jahre lang habe ich den totalen Kontakt mit diesem ganzen Kram, mit dem ganzen Religiösen gebrochen. Und irgendwann sagt sie, dann hat sie aber überlegt, meine Güte, das ist so eine reiche Tradition, die wir hier haben, 3000 Jahre alt. Da ist so viel Gutes drinne. Wäre es nicht möglich, sozusagen innerhalb dieses Guten neu anzufangen und sozusagen Frauen und queere Menschen ernst zu nehmen und ihre Rechte zu geben und das nicht sozusagen von null starten zu müssen. Und das hat mich berührt, weil das so ein bisschen ja auch das Dilemma dieses Filmes zeigt, ne? Das sind im Grunde die beiden Positionen, brechen wir oder versuchen wir zu reformieren. Aber es ist auch, ich kann mich genau mit diesen beiden Polen ehrlich gesagt auch sehr gut identifizieren. Also die sprechen beide etwas in mir an. Die eine Seite will einfach abfackeln und sagt Schluss jetzt mit dem ganzen religiösen Scheiß. Und die andere ist doch auch sehr froh um das, was ich am Glauben habe, sozusagen. Naja, so, also das hat mich sehr berührt. Und du?
Ja, mich haben besonders die Gespräche, also vielleicht sagen wir gleich danach noch mal ein bisschen dazu, wie der Film aufgebaut ist oder worum es genau konkret geht, aber mich haben besonders die Gespräche berührt, zwei Gespräche, die geführt wurden, wo ich das Gefühl habe, die sind nicht auf einen Nenner gekommen sozusagen. Da ist kein irgendwie Konsens entstanden oder da sind die Fragen, die gestellt wurden, irgendwie unbeantwortet geblieben. Oder man merkt, dass so die ein bisschen auch vielleicht die weltliche Sicht, mit der die Interviewerin Inna Shevchenko kommt, wie auf so eine von einem Glauben durchzogene Sicht auf die Welt trifft.
Ja.
Und es irgendwie nicht ganz kongruent ist oder nicht deckungsgleich ist. Und da bei einer glaubensorientierten oder vom Glauben gefärbten, sag ich mal, Sicht auf die Welt Dinge mit reinspielen, die schwer erklärbar sind und die auch nicht für jeden nachvollziehbar sind. Das heißt nicht, dass das irgendwie richtiger oder falscher sein muss. Es geht da nicht um richtig oder um falsch, sondern einfach, dass da zwei Sichtweisen und nicht nur zwei Perspektiven auf die Welt oder Sichtweisen auf die Welt oder auch auf Feminismus aufeinandertreffen, sondern eben Dinge auch von einem Ton gefärbt sind, der sich schwer erklären lässt. Und das fand ich immer sehr, sehr berührend, wie die Gespräche geführt wurden um diesen Knackpunkt irgendwie herum.
Ja.
Und es gibt zwei Gespräche, eben einmal mit einer deutschen Journalistin, Kola Mariam Hübsch, die auch viel in Deutschland zu dem Thema Islam geschrieben hat und auch gesprochen hat öffentlich. Eben genau, sie ist praktizierende Muslima, die eben mit Inna Shevchenko spricht. Und genau, das hat mich sehr berührt, weil man genau da merkt, wie es sich um diesen Punkt dreht. Aber auch mit einer iranischen Aktivistin, da weiß ich den Namen jetzt gerade leider nicht, wo die am Ende zum Schluss kommen und sagen, so, wir sind uns nicht einig, wollen wir uns umarmen.
Ja, genau.
Das fand ich auch eine sehr schöne Szene, wo man merkt, okay, wir kommen nicht zu einem gemeinsamen Punkt, aber wir können uns trotzdem nach dem Gespräch umarmen, weil wir anerkennen, dass wir darum gerungen haben oder miteinander darum gerungen haben, irgendwie im Dialog zu sein und irgendwie einen gemeinsamen Punkt zu finden. Das sind so meine Lieblingsmomente oder Szenen in dieser Dokumentation. Aber vielleicht müssen wir jetzt einfach nochmal drei Sätze mehr dazu sagen, was das eigentlich ist. Also ein bisschen was hast du schon erzählt, aber genau.
Naja, es gibt ja keine Geschichte, die man erzählen kann quasi, sondern wie ist ihr Name nochmal? Sorry, ich kann den mir nicht merken.
Inna Shevchenko.
Inna Shevchenko. Okay. Macht sich, also die kennt man, weil die in der Ukraine relativ für viel Wirbel gesorgt hat, als sie mal ein Kreuz abgesägt hat mit freien Brüsten und allem drum und dran, ne? Die ist bei Femen Aktivistin.
Genau.
Und ist inzwischen auch geflohen, weil sie wirklich verfolgt wurde, lebt, glaube ich, jetzt in Paris, wenn ich mich nicht täusche.
Genau, man kennt sie und auch, diese Pussy Riot.
Genau, wobei sie selber, glaube ich, kein Teil von Pussy Riot ist, aber sie hat, also diese Aktion damals mit dem Kreuz war quasi um aufmerksam zu machen auf das Schicksal, was Pussy Riot in Russland hatte.
Genau.
Wie dem auch sei, die macht sich quasi auf den Weg. Sie ist selber Atheistin und Feministin und will jetzt sozusagen mal herausfinden, wie es um Feminismus in den Religionen, in den monotheistischen Religionen, muss man sagen, steht.
Genau.
Und trifft sich dann mit lauter verschiedenen Frauen, alles Frauen, ganz toll, die quasi auch ein echtes Spektrum abbilden, eben sowohl von christlich, katholisch, jüdisch, islamisch und dort auch bestimmte verschiedene Spektren noch abdecken innerhalb der Religion und spricht mit denen, ne? Also interviewt die, oder das sind dann zum Teil Opfer selber von Gewalt. Es sind Atheisten mit dabei, die gesagt haben, die dann sagen, ich habe mit meiner Religion nichts mehr zu tun, die muss weg. Quasi, weil sie schädlich ist. Und dann gibt's eben die anderen, die versuchen sozusagen innerhalb der Religion ihr feministisches Sein zu leben und auszudrücken und dafür zu kämpfen, dass, keine Ahnung, für Abtreibungsrechte zu kämpfen und solche Sachen. Ja, und das ist, und diese ein Dreiviertelstunde vergeht wie im Flug, würde ich sagen, weil das sind so interessante Gesprächspartnerinnen, die sie da hat, finde ich, und so auch interessante Positionen, die, und manchmal merkst du richtig, dass sie auf die Bremse treten muss, weil sie eigentlich jetzt gerne debattieren will, aber dann lässt sie die anderen dann doch ausreden, und manchmal reden die auch echt wild durcheinander, weil sie sich nicht mehr halten kann. Das ist irgendwie, also ich fand das sehr, sehr schön. Aber im Grunde, das ist die Idee. Und da sehen wir ganz, 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 ganz unterschiedliche Frömmigkeiten und auch ganz unterschiedliche Spielarten des Feminismus, würde ich mal sagen. Aber gemeinsam ist eigentlich fast allen, die dort auftreten, dass sie sagen, es gibt ein Problem. Frauen sind nicht gleichberechtigt. Frauen müssen Angst haben, wenn sie auf die Straße gehen. Frauen sind nicht frei zu wählen, was sie mit ihrem Körper tun oder wie auch immer und so weiter. Also, und ja, das ist einfach super spannend, finde ich.
Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich gebe noch so ein paar kurze Hard Facts. Wir haben vorhin schon gesagt, 2025 ist der Film erschienen. Man könnte jetzt meinen, er ist von Inna Shevchenko selbst, aber nein, es gibt zwei Regisseure, einmal Arash T. Riahi und Verena Soltitz sind die Regisseure. Inna Shevchenko hat intensiv mit den beiden RegisseurInnen zusammengearbeitet und hat auch selber am Drehbuch mitgesessen oder das Drehbuch, wenn ich das richtig gelesen habe, auch verfasst. Ja. Aber eben, die haben viel intensiv zu dritt gearbeitet und der Dokumentarfilm wurde auch ausgezeichnet mit einem Spezialpreis der Jury auf der Viennale.
Ach ja,
genau.
Das wusste ich gar nicht.
Das ist vielleicht auch noch ganz, ganz spannend zu sagen. Und was auch interessant noch ist, der Dokumentarfilm wird so ein bisschen untermauert oder hinterlegt, wie auch immer, mit Kunstwerken, die immer wieder auftauchen. Oh ja. Im Film. Also,
oh ja, das ist auch richtig geil, finde ich, ehrlich gesagt.
Genau, das heißt, wir sehen immer wieder im weitesten Sinne feministische Performances oder Installationen, Kunstwerke, die quasi unkommentiert einfach eingeblendet werden und die wir sehen, bevor wir dann quasi zum nächsten Gespräch oder in das nächste Gespräch gehen. Es ist eine ganz, ganz große, also eine längere Reihe von Kunstwerken, ist nicht immer dasselbe, ist Verschiedenes. Mal ist es eine Vulva-Installation in einer Kirche. Manchmal ist es irgendwie eine Fotoserie oder ähnliches. Also Verschiedenes, was quasi einfach unkommentiert eingeblendet wird. Du hast schon gesagt, der Film dauert irgendwie ein und eine Dreiviertelstunde ungefähr. Und es gibt in dem Sinne auch keine große Dramaturgie. Also du hast es schon gesagt, es dreht sich um die Frage der Frau in den Religionen, in den drei großen monotheistischen, abrahamitischen auch Religionen dann. Und das wird miteinander verhandelt. Und es ist immer Inna Shevchenko, die eben reist. Das kann man vielleicht auch noch sagen. Wir sind in Europa und in den USA. Also wir sind auch nicht nur irgendwie in einem Land, sondern ganz unterschiedlich unterwegs von Amerika über eben New York, über Frankreich, Deutschland auf jeden Fall. So, genau. Also da, genau, an vielen unterschiedlichen Orten. Ja, genau. Was gibt's noch zu dem Film so grob zu sagen?
Ja, also wie gesagt, es ist kein Religionsbashing. Das fand ich cool. Also weil er startet gleich erstmal mit so einer Atheistinnengruppe und da habe ich gesagt, oh ja, okay, da können wir uns warm anziehen, wenn das hier sozusagen der Grundton ist. Aber es war es gar nicht, sondern ich finde, er ist sehr fair und sehr darstellend. Schon engagiert, aber weit davon entfernt, irgendwie Religionsbashing zu sein. Und das rechne ich ihm ihr hoch an, weil ich finde, jemand wie sie, die also zumindest sehr schlechte Erfahrungen mit der russischen orthodoxen Kirche gemacht hat und die aus ihrem Land fliehen musste und so weiter, hätte ich auch durchgehen lassen, wenn das Ganze in Bausch und Bogen verdammt worden wäre. Aber ich finde es so spannender.
Und man kann auch, was vielleicht auch noch spannend ist, es gibt auch so ein paar sehr dazu, dass das ja eh schon sehr krasse oder sehr intensive Themen sind, gibt es auch noch so ein paar Szenen oder interessante Gespräche, wo dann auch noch andere Aspekte hinzukommen. Also eine der GesprächspartnerInnen hat den Anschlag von Charlie Hebdo überlebt.
Oh ja.
Ist Karikaturistin und Illustratorin in Frankreich, in Paris. Und da wird dann eben auch über den Anschlag zum Beispiel gesprochen. Und wir hören auch Live-Mitschnitte von einem Anschlag in Kopenhagen, wenn ich das richtig gelesen habe, bei dem Inna Shevchenko selber vor Ort war, wo es eben auch um Frauen und um Feminismus ging. Und da war sie selber bei einem Anschlag vor Ort sozusagen. Und da hören wir Live-Tonaufnahmen. Also ich sag mal so, das Ausmaß dieses Themas wird sehr ungeschönt deutlich gemacht. Also das Ausmaß von eben Anschlägen, Terroranschlägen, Frauen, die in Auseinandersetzung mit Feminismus oder freier Rede auch nur ins Gefängnis kommen, umgebracht wurden, ähnliches, wie auch immer. Also wie wichtig das ist, darüber zu reden und wie krass das Frauen trifft, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, wird, finde ich, sehr deutlich in dem Dokumentarfilm. Und das finde ich gut und erschreckend und ja, irgendwie alles zugleich, aber sehr wichtig, dass da wird nichts beschönt.
Genau. Genau, das finde ich auch. Und ist ja so, ne? Also es wird auch viel über den Hijab diskutiert, ja. Und ob warum Frauen keine Priesterinnen werden dürfen und so weiter. Also so ein bisschen so die, oder Abtreibung natürlich, also so die Frontalthemen, sag ich mal, auf religiöser Seite. Ist der Hijab nun ein Befreiungssymbol oder ein Unterdrückungssymbol und so weiter? Aber in dem Ganzen, also manchmal hatte ich ein bisschen das Gefühl, jetzt verzetteln sie sich ein bisschen in den vordergründigen Fragen, mhm. Ne, was ich gerade aufgezählt habe. Aber ich finde, es kommt immer wieder durch und das wird auch gerade am Anfang wird das wirklich, wirklich gut fundiert. Dass es jetzt nicht nur um so eine Frage geht, ist der Schleier richtig oder falsch oder könnte man den abschaffen oder nicht, sondern es wirklich um die Frage der Gleichheit geht und ja. Um die Frage, warum von Frauen Dinge verlangt werden, die von Männern nicht verlangt werden, ja. Und warum Frauen mit dem Leben bedroht werden, wenn sie aus solchen Dingen ausscheren oder warum sie quasi sich nicht einfach scheiden lassen dürfen in bestimmten religiösen Zusammenhängen, ja. Und so weiter. Also diese Benachteiligung und auch Bedrohung der Frauen ausgesetzt sind durch Religion. Das finde ich schon wichtig, das irgendwie sich klarzumachen. Also es geht nicht nur um ein Kopftuch.
Ja.
So, und das hat die Dokumentation schon, finde ich, obwohl sie manchmal eben versucht war, das Vordergründige zu verhandeln, finde ich immer wieder klar gemacht.
Ja. Hey, lass uns doch einfach direkt thematisch einsteigen, ja. Oder? Du hast das jetzt eben gerade auch schon so ein bisschen gemacht und von dem, was wir erzählt haben, ist es vielleicht auch ein bisschen deutlich geworden. Es gibt irgendwie so zwei große Themen oder zwei große Felder, die eigentlich so ein bisschen umrissen oder beleuchtet werden. Und die Ungleichberechtigung der Frauen ist quasi immer im Hintergrund und davon ausgehend und auch von den teilweise Gräueltaten, die eben begangen wurden oder der krassen Unterdrückung und des krassen Frauenhasses, der da teilweise auch thematisiert wird, ausgehend oder Benachteiligung einfach auch nur in Anführungszeichen. Gibt's so zwei Entwicklungsrichtung und Inna Shevchenko spricht mit Frauen, die irgendwie das ganze Spektrum an Entwicklungsrichtung oder auch an Umgangsweisen mit dieser Unterdrückung, mit dieser Benachteiligung der Frauen findet. Genau, und sie spricht mit Frauen, die viel abdecken. Und das eine ist quasi die Variante, wo man sagt, oder wo, von Frauen, die gesagt haben, ich werde so sehr benachteiligt, ich bin betroffen von Frauenhass, ich werde unterdrückt, ich bin unfrei in meiner Glaubensausübung oder auch in meiner Lebensgestaltung, noch viel mehr, nicht nur in der Glaubensausübung, sondern eher in der Lebensgestaltung. Ich bin so sehr eingeschränkt durch Regeln, durch Traditionen, durch falsche Schriftauslegung oder einseitige Schriftauslegung, dass ich nicht mehr Teil dieser Glaubensgemeinschaft sein kann oder da austreten muss oder meinen Glaube auf eine andere Art und Weise lebe oder auch ich gar keinen Glauben mehr habe.
Und vielleicht sogar das, sorry, wenn ich kurz das noch anfüge, und vielleicht sogar eher meinen Aktivismus daraus ziehe, zu sagen, ich bin jetzt Atheistin, weil diese Religionen machen uns Frauen kaputt.
Ja.
Und dann ist man natürlich steht man in der direkten Opposition.
Genau. Da gab es zum Beispiel eine Gruppe von jungen Frauen, Muslimas, die eben quasi eine Selbsthilfegruppe hatten oder eine Selbsthilfegruppe, in der sie waren, wo es eben genau darum geht, wo sie dann quasi direkt in die Opposition eigentlich gegangen sind. Das ist so die eine Entwicklung. Und dann spricht Inna Shevchenko aber auch mit Frauen, die sich in eine andere Richtung entwickelt haben, die gesagt haben, ja, ich werde vielleicht unterdrückt oder ich werde benachteiligt. Frauen sind in meiner Religion nicht gleichberechtigt. Ich sehe die Mängel. Ich sehe, dass es vielleicht nicht optimal ist oder dass es Herausforderungen gibt. Und ich vertraue aber oder ich bleibe aber bei meinem Glauben und vertraue darauf, dass das, was ich tue und was ich tun kann in meiner Religionsausübung, sinnvoll ist und wichtig ist und gut ist, um die Rolle der Frauen in meiner Religion zu stärken, zu unterstützen und den Frauen vielleicht sogar auch mehr, ja, eine mehr Stimme zu geben oder mehr Lobby zu geben durch die eigene Arbeit, die dann innerhalb der Religionsgemeinschaft ausgeübt wird.
Ja, genau. Ja, das sind die beiden Pole.
Genau.
Und wie gesagt, ich habe vorhin ja schon angedeutet, dass ich beide verstehe. und in manchen Augenblicken meines Lebens tatsächlich denke, vielleicht sollte man den ganzen religiösen Zirkus einfach abfackeln und so John Lennon-mäßig, imagine there's no heaven, easy if you try, yeah, no hell below us, above us only sky. Also so wirklich den ganzen Krempel abfackeln, weil... Also, dass sich das wirklich reformiert. So an kleinen Stellen, ja, okay, das, aber wirklich, da habe ich manchmal wenig Glauben dran. So weltweit geschaut. Genau, und habe ich ja vorhin schon gesagt. Und dann gibt's aber die andere Seite, die sehr gerne Christ ist. und die sich in diesem Glauben sehr birgt und die auch stolz darauf ist, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist und dass ich sozusagen da einen anderen Geist wehen sehe, auch wenn ich das Neue Testament lese und ja, manche Stellen, da weht ein anderer Geist raus, also ein rückwärtsgerichteter, aber es gibt eben auch die vielen Momente, wo er sozusagen in die Gleichberechtigungsrichtung weht. So und von daher, und wahrscheinlich kriegt man ja aber auch das Leben nicht schwarz-weiß, nicht entweder oder, sondern es ist immer ein Mix. Von daher bin ich dann wahrscheinlich doch auf der zweiten Spur. Aber ich kann die erste Spur durchaus verstehen. Wie geht's dir denn da?
Ja, ich habe jetzt auch gerade, als du erzählt hast, mal so überlegt und habe gedacht, soll ich mal einen Schwank erzählen aus meinen Erfahrungen?
Ja, bitte.
Ich bin Lutheranerin, ich bin evangelisch getauft und lutherisch. Und dass ich Pastorin geworden bin oder Pfarrerin geworden bin, mir stand da ja erstmal in dem Sinne nichts im Weg. Ich bin nicht katholisch, also ich kann das erstmal einfach machen und ich kann das studieren. Ich kann Theologie studieren, ohne dass mir da irgendwelche Steine in den Weg gelegt wurden. Und trotzdem gibt's immer oder gab's und gibt's auch immer wieder Momente, die ich erlebt habe, die schon auch befremdlich waren und auch einfach nicht cool. Also sei es, dass irgendwie in meinem Seminar, im Homiletik-Seminar, wenn es darum geht, predigen zu lernen, dann gesagt wird, zu den Frauen irgendwie gesagt wird, wie sie sich denn ja anzuziehen haben oder was. Also das ist so ein klassisches Beispiel, mit dem, glaube ich, viele Frauen, die Pfarrerinnen sind, irgendwann in ihrer Laufbahn mal konfrontiert wurden. Also was, wie man sich anzuziehen hat unter dem Talar oder auch, ob man geschminkt sein darf oder nicht oder was mit den Haaren ist. Und mir ist das tatsächlich in meinem ersten Homiletik-Seminar begegnet, dass dann gesagt wurde, ja, so die Haare müsste man ja dann doch zusammennehmen.
Echt?
Mhm. Und vielleicht auch keine Sneaker unter dem Talar oder sowas. Und das ist natürlich, eigentlich ist es ein banales Beispiel und trotzdem ist es sehr bezeichnend, weil das Erste, was in meinem Kopf passiert ist, dass ich diese ganzen Männer im Kopf habe, die irgendwie Pfarrpersonen sind, die ungepflegt sind, die einfach einen Scheiß drauf geben, wie ihre Haare aussehen oder was sie für Schuhe anhaben oder ob ihr Bart gerade frisch rasiert ist oder nicht. Aber dass an Frauen dann auf einmal angelegt wird, dass sie doch quasi das, was man sieht, doch bitte äußerlich ansprechend sein müsse, da denke ich mir so, nee. Also das ist überhaupt nicht an dir zu sagen, wie äußerlich ansprechend oder nicht ansprechend ich auszusehen habe.
Ja.
Und das zieht sich durch. Also solche Thematik.
Aber es ist verrückt, Jana. Ja. Darf ich dann nochmal sagen, weil mir auch meine Tochter ja immer sagt, ja, du guckst die Welt halt durch eine männliche Brille an. Mhm. Du hast viele Probleme nicht, die wir haben. Und wenn du das jetzt so erzählst, dann denke ich, ja, stimmt. Wow. Ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass meine Tochter recht hat. Das wäre mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen.
Ja.
Weißt du, hätte ich in dem Seminar gesessen, wäre mir das noch nicht mal aufgefallen, dass von euch etwas verlangt wird, was von uns nicht verlangt wird.
Mhm.
Also ich hätte es einfach für normal gefunden. Ja, ja, klar, Frauen müssen ja, ich weiß gar nicht, was ich gedacht hätte. Wahrscheinlich hätte ich einfach gar nichts gedacht. Ich hätte es einfach geschluckt. So. Aber du hast vollkommen recht. Das ist eigentlich unfair. Das ist nicht in Ordnung.
Das ist nicht in Ordnung. Und was dazu kommt, ist, das nennt man ja Male Gaze. Das ist der männliche Blick auf Dinge. Und dass dieser männliche Blick auf Dinge einfach zu so einer Selbstverständlichkeit geworden ist, dass wir, ich verallgemeine das jetzt mal, aber dass viele Frauen selber diesen männlichen Blick auf sich selbst angenommen haben. Also, was dazu führt, dass ich mich selten oder oft selber als Objekt erlebe und nicht als Subjekt. Also ich schaue mit mir auf diesen Blick und denke so, ah, das wird doch von mir erwartet, dass ich jetzt so und so auszusehen habe. Oder wenn ich eben auf die Kanzel trete, bestimmte Schuhe anzuziehen habe oder keine Sneaker. Also ich nehme selber diesen Außenblick ein, um dieser Welt zu entsprechen oder diesem Blick zu entsprechen, der von mir eingefordert wird. Und das ist natürlich, das muss man jetzt gar nicht auf die ganze Gesellschaft ausweiten, aber kirchliche Strukturen sind einfach männlich geprägt, sind patriarchal geprägt und deswegen sind es natürlich auch die Männer oder der männliche Blick, der auch im Hinblick auf kirchliche Strukturen oder Prozesse oder auch ein kirchliches oder ein Erscheinungsbild dann eben übertragen wird, was eben auch dazu führt, dass in dieser Organisation, und ich bin schon als evangelisch-lutherische Pastorin, bin ich schon sozusagen, glaube ich, auf so einem der liberalsten Flügel, die es gibt, unterwegs. Und trotzdem bin ich noch damit konfrontiert. Und das hat nicht in dem Seminar aufgehört. Das ploppt immer mal wieder auf. Das wird immer mal wieder thematisiert. Und auch nicht nur von Männern, auch von Frauen. Also das kommentiert wird, ob man jetzt irgendwie so eine hübsche junge Pastorin und dass einem dann irgendwie der Arm umgelegt wird, wo man denkt so, nein, ich möchte nicht, dass du mich in den Arm nimmst. Wirklich nicht.
Ja.
Genau. Das passiert immer wieder und das ist irgendwie ein immerwährendes Thema, was je nachdem, in welchen Kontexten man sich bewegt, mal intensiver aufploppt und mal weniger intensiv. Aber Ich glaube nicht, dass ich es in meiner Laufbahn als weibliche Pastorin, Pfarrerin nochmal irgendwann gänzlich loswerde. Vielleicht irgendwann, wenn ich ganz alt bin, weil ich dann nicht mehr mit so einem objektifizierenden Blick vielleicht auch angeschaut werde, aber ein paar Jahre habe ich bis dahin, glaube ich, noch.
Ja, ja, das ist sozusagen einer der Gründe. Also ich meine, ich finde ja, jetzt kann man schon sagen, im letzten Jahrhundert hat die Frauenbewegung schon einen Riesenschritt gemacht, ne? Darf man so sagen. Also zumindest in der westlichen Welt, aber auch in den anderen wird dadurch lauter und jetzt, obwohl das kein Riesenschritt ist, aber immerhin in Saudi-Arabien dürfen Frauen jetzt einen Führerschein machen und so weiter. Ne? Also es passiert dort einiges. Und von daher müsste man eigentlich guter Dinge sein, dass es, keine Ahnung, in 100, 200, 300 Jahren irgendwann vielleicht tatsächlich mal eine gleichberechtigte Welt gibt. Aber dann gerade, wenn ich so Religionen angucke und da so sehe, wie sehr patriarchales Denken und antifeministisches Denken und auch, also wie sehr das dort verankert ist und theologisch begründet wird und so weiter, dass ich irgendwie denke, ja, okay, wir haben jetzt schon einen ganz schönen Schritt gemacht, aber genau, wenn ich darüber nachdenke, denke ich immer, vielleicht sollte man es doch alles abbrennen. Also, ach so, du hast noch gar nicht geantwortet, auf welcher der beiden Seiten du denn stehst.
Also ich arbeite noch, ich bin weder exkommuniziert noch irgendwie aus der Kirche ausgetreten. Heißt nicht, dass ich nicht damit hadere und dass ich nicht manche Dinge... Ich mag zum Beispiel Paulus einfach überhaupt gar nicht, weil mir das total missfällt, dass da einfach so ein männlicher Dude seine Sichtweise und seine Auslegung breitgetreten hat und wir die jetzt einfach so angenommen haben.
Wir die jetzt quasi aufarbeiten müssen. Ne?
Genau, oder ja, genau, aufarbeiten müssen. Ich glaube, ich sehe mich schon in dem Bereich, weil ich immer noch arbeite und das, glaube ich, auch noch ein bisschen tun werde, schon auf dem Bereich, dass ich versuche, mit meinem Feminismus, mit dem, was mir am Herzen liegt und was mir wichtig ist, innerhalb dieser Strukturen, dieser patriarchal geprägten Strukturen, das, was ich tun kann, tun möchte, um für Gleichberechtigung einzustehen, die Rolle der Frauen zu verbessern, immer wieder auf eben diesen männlichen Blick aufmerksam zu machen, immer wieder auch im Kleinen das anzukreiden, was ungleich ist oder eben auch dafür einzustehen, dass sich die Dinge dann doch irgendwie verändern. Und du hast recht, es passieren Dinge. Und gleichzeitig gibt's natürlich auch immer wieder die Backlashes oder die Rückbewegungen. Und da, ja, ich glaube, da darf man nicht aufhören, beziehungsweise da möchte ich, glaube ich, auch, da weiß ich, dass ich nicht aufhören möchte, daran zu arbeiten, in einer Kirche zu leben und zu arbeiten und in einer Glaubensgemeinschaft, Teil einer Glaubensgemeinschaft zu sein, die sich weiterhin dafür einsetzt und die weiterhin Schritt für Schritt hin zu einer, ja, einfach nicht hin zu, doch vielleicht hin zu einer Welt, an einer Welt bauen, mit Dorothee Sölle gesprochen, wo wir quasi auch Gottes Hände sind und jetzt schon daran bauen, an einem Reich Gottes bauen. Und ich glaube, in meiner Vorstellung davon, und das ist eine menschliche Vorstellung, aber in meiner Vorstellung davon ist das total egal, ob es da Männer oder Frauen gibt oder Transgender-Person oder wer wen oder was liebt.
So. Ja. Jetzt hast du das perfekte Schlusswort schon zur Hälfte gesprochen. Also,
ja, komm.
aber es ist ja auch tatsächlich so. Also wenn man weltweit guckt, wird die Religion oder werden die Religionen wieder konservativer.
Ja.
Ne? Wir können quasi zugucken, wie die Seile wieder eingeholt werden und quasi, nenn es Scharia oder nenn es quasi der Versuch, irgendwelche Gottesstaaten zu errichten und so weiter, auch auf christlicher Seite, Rechte quasi die, also wieder darüber diskutiert wird, ob Frauen überhaupt predigen dürfen und eben Äußerlichkeiten, Kleidung und so weiter, ist immer ein Dauerbrenner in religiösen Zusammenhängen. Und irgendwie, also ich will mal kurz diese frustrierte Seite stark machen.
Und du?
Weil ich irgendwie denke, also ich kann schon echt gut verstehen, dass man irgendwie denkt, ja, irgendwie holt die Religion ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Menschenbild, ihr eigenes Frauenbild quasi, was natürlich, also unsere Texte, unsere heiligen Texte im Christentum, im Judentum und im Islam kommen ja nun mal aus einer älteren Zeit. Und ich finde, sie sind dafür ziemlich progressiv. Also es ist schon irre, was da für die Zeit drinne steht. Aber natürlich ist es immer noch unter einem bestimmten Duktus gedacht, der einfach nicht hinterfragt wurde. Und ich fand das so spannend in der Doku Girls and Gods. Relativ am Anfang haben sie über Gottesvorstellungen gesprochen. Mhm. Und da wurde dann gesagt, ja, ein männlicher Gott, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da bin ich quasi raus. Mhm. Und jetzt kann man sagen, ja, dann sag doch einfach sie zu ihr oder Mutter. Aber diese Vorstellung ist ja sprachlich so verankert in den monotheistischen Religionen. Also nicht, dass Gott wirklich ein Mann ist, das nicht. Da würde sowohl Judentum als auch Christentum sagen, nein, er schuf sie zu seinem Bilde, als Mann und Frau, männlich und weiblich schuf er sie. Ja. Aber trotzdem, traditionell siehst du halt, hängt dort auch ein Mann am Kreuz. Ja. Und du siehst jetzt eher Bilder von Gott mit einem langen Bart anstatt mit Brüsten.
Ja.
Also so, ne? Also und dann denke ich mir, ja, wie soll das denn überwunden werden? Irgendwie, ich meine, man kann es nur so probieren und leben und tun, aber ob man das jemals wegkriegt, weiß ich, habe ich oft meine Zweifel dran.
Ja,
also von daher verstehe ich, dass Leute brechen.
Vor allen Dingen,
das wollte ich nur sagen.
Genau, ja. vor allen Dingen auch, wenn sofort immer die Gegenrede kommt, das heißt ja nicht, dass es die nicht geben darf, aber wenn sofort gegen so eine progressive Entwicklung sofort immer quasi die konservativen Seiten laut werden und sagen so, das darf aber nicht, aber das geht aber nicht. Und wenn man quasi drei Schritte nach vorn gehen möchte und dann aber fünf wieder zurück eingeholt wird, weil einem das konservative Lager mit so einem Lasso einfängt und nach hinten zieht sozusagen. Das finde ich, ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung. Und da ist aber auch die Schwierigkeit, dass, ich meine, wir reden über Glauben und Glaubensüberzeugung und da hängen einfach auch viele Befindlichkeiten, ist für mich so ein negativ konnotiertes Wort, aber viele, viele emotionale Dinge dran und viele Vorstellungen, die man irgendwie als Kind mitbekommen hat und an denen man hängt. Und immer wenn es darum geht, irgendwelche Zuschreibungen oder Beschreibungen zu verändern oder zu öffnen oder feministischer zu gestalten, dann ist man ja schnell an den Punkt gekommen, wo dann gesagt wird, aber man darf doch nicht, aber das geht doch nicht. Und da habe ich mal das Gefühl, die Menschen denken, man würde ihnen irgendwas wegnehmen. Und eigentlich geht's doch nur darum, was zu öffnen. Also zu öffnen, die Vorstellungen zu öffnen und von diesem einen Bild wegzukommen und nicht zu sagen, es ist nicht Bild A, sondern Bild B, sondern zu sagen, hey, vielleicht ist es heute Bild B, aber vielleicht gibt's einfach auch Bild M und Bild X und Bild Y und vielleicht finden wir eine Sprache, die nicht beliebig ist, aber die trotzdem irgendwie inkludiert, dass wir alles haben, also dass wir nicht nur ein Bild haben. Wenn ich Gottesdienst feiere, bin ich auch immer ein bisschen unentschlossen. Also wenn ich das Votum spreche am Anfang des Gottesdienstes, also wir feiern diesen Gottesdienst im Namen, spreche ich tatsächlich immer das klassische trinitarische Votum. Also ich sage mal, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Sohnes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr männlich. Wenn ich meinen Segen spreche am Ende des Gottesdienstes, den aaronitischen Segen, dann spreche ich den komplett genderneutral. Also Gott segne dich und Gott behüte dich, Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, Gott erhebe das Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Also da ist nicht sein Angesicht oder ihr Angesicht, sondern das ist komplett geschlechtsneutral. Und ich persönlich versuche eben genau das, was ich gerade gesagt habe, zumindest in meinen Gottesdiensten ein bisschen darzustellen. Also ich kann aus einer Tradition kommen, die patriarchal geprägt ist, die mir aber trotzdem was bedeutet, weil das eine Tradition ist, die mir wertvoll geworden ist, und kann aber trotzdem in den Texten, die ich benutze oder in den Lesungen, die ich mache, auch versuchen, ein breiteres Spektrum abzubilden und da mit Menschen anzusprechen, die vielleicht bei dem Votum am Anfang des Gottesdienstes eher aufgestoßen haben und sagen haben, so, weiß ich jetzt gar nicht, ob es Vater und Sohn ist. Für mich ist es auch nicht Vater und Sohn. Aber ich weiß, dass diese Formel Menschen etwas bedeutet und sie hat eine Tradition, die sie mit sich bringt, und deswegen möchte ich das genauso darstellen wie andere Formen, die Gott für sich eher als Mutter sehen oder Gott eher als heilige Geistkraft sehen, die in unserer Welt und in unserer Natur und in der Schöpfung präsent und wirkmächtig ist.
Ja. Ja, und ich meine, Jesus vergleicht Gott mit einer gebärenden Mutter, so, ja, ne? Also das ist schon, finde ich, diese Bilder sind halt, die werden halt, keine Ahnung, einmal im Jahr genannt, ja, irgendwie so, ne? Also die sind nicht gleichberechtigt mit lieber Vater. So, ne? Das rollt von der Lippe einfach, weil man es halt seit 2000 Jahren kennt. Mhm. Und was ich irgendwie auch noch so dachte, ist der, oder was ich schön fand in der Doku, war diese Gruppe von römisch-katholischen Priesterinnen.
Die waren super, die waren ganz witzig.
Die waren fantastisch.
Die waren ganz witzig. Also
die waren natürlich alle exkommuniziert, ist ja klar, weil das gibt's ja gar nicht. Aber die haben einfach gesagt, ja, ist uns doch egal, wir sind nicht exkommuniziert. Wir glauben daran, dass Gott auch Frauen ins Priesteramt, ja, beruft. Und deswegen leben wir das jetzt hier. Was ihr zu uns sagt, ist uns doch egal. Und ansonsten auch hier mit Kutte und Kluft und jetzt nicht wahnsinnig linksradikal oder irgendwas, sondern also durchaus auch also jetzt so, sie klangen zumindest irgendwie auch einigermaßen konservativ, ja, sogar irgendwie theologisch gesehen, aber in dieser Frage einfach nö, fuck you, ist uns egal, wir machen unser eigenes Ding. Und irgendwie habe ich da habe ich großen Respekt vor, weil ich denke, ja, okay, ihr werdet wahrscheinlich nicht die katholische Kirche umstürzen, aber ihr bietet eine, würde ich sagen, nicht nur eine Alternative, sondern ihr steht für etwas, wo ihr von ganzem Herzen daran glaubt, dass das Christsein ist. Ja. Dass es nicht eine Variante ist, sondern natürlich dürften Frauen Priester werden, wenn es nach Gott ginge. Natürlich, so. Und das finde ich dann wiederum toll, dass es so eine Gruppe gibt. Dass wir einfach sagen, ja, wir schreiben das auf unsere Fahne, fertig. Dürft ihr uns exkommunizieren, so viel ihr wollt. Wir weihen andere Frauen als Priesterin und taufen Babys und machen all das, was ihr auch macht. Edgy Badgy.
Die fand ich auch super. Die fand ich so klasse. Es gab auch so eine Szene, das habe ich dann nachher auch nochmal gelesen irgendwie, wo eine Bischöfin, die hat sich auch nochmal privat dann mit oder im Einzelgespräch mit Inna Tschevchenko unterhalten, und die hat dann quasi einfach so ihre Albe, also ihr weißes Gewand gebügelt, und da ging es dann auch irgendwie so darum, ja, macht ja keiner, also irgendwer muss es ja machen, ich im Zweifelsfall mache ich selber. Und wenn ich quasi die bin, die vorausgeht, die ihre Albe selber bügelt und vorausgeht, auch was Priesterweihe bei Frauen betrifft, dann bin ich das halt. Irgendwer muss es ja machen. Und wenn sonst keiner macht, dann mache ich es eben. Auch in diesem, genau, Vertrauen darauf, dass das irgendwie ihre Rolle ist und dass das okay ist. Und dass, ja, also jetzt hochgestochen formuliert, vielleicht auch Gott sie dazu auch irgendwie eingesetzt oder befähigt hat. Ja, und das,
ach so, ja.
Nee, ist gut.
Nee, mir war nur eingefallen, was ich eigentlich hatte sagen wollen.
Ja, und los.
ich hatte sagen wollen, naja, ja, man kämpft dann mit, keine Ahnung, patriarchalen Bildern oder Vorstellungen, die seit gar zigtausend Jahren einfach da sind und die nicht, und die auch nicht so ohne weiteres wieder verschwinden, so, ne, also wo man gegen kämpfen muss und so. Aber das ist ja nicht die ganze Religion. Also ich meine, das ist ja nicht das Einzige, was der Glaube zu bieten hat. Dass man in ein patriarchales System hineinkommt, wo man jetzt einem Male Gaze der Zuschauer ausgesetzt ist und noch einem Male Gaze Gottes, weißt du so. Das wäre ja, also dafür braucht man wirklich kein Christ werden. Ja, aber ich will einfach nur noch mal irgendwie sagen, also ich habe mich gerade von wegen abrennen oder reformieren irgendwie daran erinnert, naja, es gibt einfach Dinge, die Religion kann, die kann Atheismus nicht.
Zum Beispiel?
Die können, zum Beispiel Beheimatung.
Ich wusste, dass du Beheimatung sagst. Ich wusste, dass du sagst. Ja. Ich hatte auch Heimat im Kopf. Ja, führ mal aus und dann reagiere ich aber direkt mal drauf.
Ja, also Beheimatung in mehr als nur dem materiellen Sein, sage ich jetzt mal so. Also in einer Transzendenz, in etwas, was über mich hinausgeht. Klar, Atheisten können mit Ideen sowas versuchen zu kreieren. Aber ich glaube, das, was du vorhin sagtest, vieles an Religion ist ja eben auch nicht rational, nur oder ist nur bis zu einem gewissen Punkt begründbar. Mhm. Und dann ist diese andere Ebene da, ob du das jetzt Indoktrination nennst oder aufgewachsen sein oder einfach spirituelle Erfahrungen oder wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall eine andere Ebene, die sozusagen noch auf einer anderen Ebene da ist. Und darin passiert meines Erachtens eine andere Art von Beheimatung, als man die in einer Idee finden kann, als Beispiel. Oder Jesus als Vorbild, sage ich jetzt mal platt, der mir irgendwie einen Blick auf die Welt und auf das Leben vorlebt, wo ich sage, wow, das ist ja mal spannend anders. Da, also daran mich orientieren, ob ich das genauso leben kann, weiß ich nicht, aber das ist mal ein Blick, den finde ich nicht so schnell irgendwo anders. Also ich will nur sagen, auch das wäre etwas, was ich nennen würde, was Religion kann. Ja, als Beispiel.
Ich gehe mal direkt auf die Beheimatung ein, weil ich sehe das total und ich will dir überhaupt gar nicht widersprechen, sondern ich verstehe total, was du meinst. Und trotzdem, Beheimatung ist ein schöner Begriff und ich habe direkt, bevor du es noch gesagt hast, habe ich dran gedacht. Aber das Ding bei der Beheimatung ist ja, dass ich eine Heimat finde, heißt ja, also für mich bedeutet das und ich glaube für viele Menschen auch, dass ich mich in einem Setting oder in einem Glauben oder auch in meiner Beziehung zu Gott angenommen fühle oder aufgehoben fühle mit dem, was ich denke, mit dem, was ich fühle und mit dem Menschen, der ich bin. Ja.
Ich ahne, was jetzt kommt.
Möchtest du es denn dafür?
Und dachte wieder, okay, vielleicht hast du das als Mann auch ein bisschen schnell gesagt. Nee, führ du ruhig aus. Also ich.
Ja, und genau dieses Angenommensein kann ja sehr schnell dieses angenommen sein als Frau mit dem, was ich denke, mit dem, was ich fühle und dieses Gefühl, dass mir einfach Respekt entgegengebracht wird und ich eine Würde habe, weil ich ein Mensch bin, aber auch als Frau, kann mir eben auch schnell genommen werden, wenn ich in ein Setting oder in eine Struktur komme, die eben patriarchal geprägt ist oder wo für Frauen erstmal andere Regeln gelten als für Männer. Bin ich dann noch angenommen in meinem Frausein? Ist es dann noch in Ordnung, wenn ich kein Kopftuch trage, wenn ich doch eigentlich meine Haare schön finde? Wenn ich meine Haare schön finde, möchte ich meine Haare offen tragen. Und dann möchte ich vielleicht kein Kopftuch tragen oder auch keine Perücke, damit nur mein Mann meine Haare sieht, sondern kann ich selber erstmal entscheiden, was ich mit meinen Haaren machen möchte und ob ich mich wohl damit fühle, meine Haare offen zu zeigen oder nicht? Oder bin ich vorgeprägt, weil mir immer gesagt wurde, dass Haare etwas sind, was sinnlich ist, was irgendwie sexuell oder angerucht ist oder etwas, was anderen Menschen vorenthalten ist. Erstmal sind das meine Haare und ich kann entscheiden, wem ich meine Haare zeigen möchte und wem nicht. Und ja. Und also das ist jetzt, ich bin jetzt ein bisschen in die Haare abgedriftet.
Aber nicht, dass wir uns in die Haare kriegen. So,
aber du weißt ungefähr, glaube ich, worauf ich hinaus will. Also dieses angenommen sein und beheimatet sein, finde ich, dem geht das angenommen sein als Mensch voraus. Und zwar auch als Mensch, der eben ein Geschlecht hat und eben weiblich, männlich oder auch alles dazwischen ist. Und wenn ich das Gefühl bekomme, dass in meiner Glaubensgemeinschaft ich nicht so angenommen sein kann, wie ich bin, weil an mein Geschlecht andere Regeln oder für mein Geschlecht andere Regeln gelten oder ich bestimmte Regeln zu folgen habe oder auch in meiner Gottesbeziehung ich das Gefühl habe, ich fühle mich darin nicht wohl, weil mir permanent ein Bild von Gott gemalt wird, was irgendwie gar nicht meinem Gott entspricht. Dann kann ich mir vorstellen, dass es schwer ist, dann diese Beheimatung in einer Glaubensgemeinschaft zu finden.
Vollkommen richtig, d'accord. Also ist auch, ich wollte damit ja auch nur ausdrücken, dass das etwas ist, was Religion potenziell anbietet.
Voll.
Dass das bisweilen Menschen unterschiedlichster Couleur recht schwer gemacht wird, liegt auf der Hand. Und darum geht's ja auch genau in dieser Doku.
Genau,
also genau darum geht es in dieser Doku, dass das Frauen oder auch queeren Menschen von religiöser Seite her sehr schwer gemacht
und
wird,
Krux,
sich zu beheimaten.
Genau, und die Krux ist ja, es wird ja nicht von Gott schwer gemacht. Das ist ja das Absurde. Es ist ja nicht Gott, der irgendwas sagt in die Richtung oder die irgendetwas sagt. Oder Gott als sich äußerndes Wesen oder sowas, sondern es sind immer die Menschen. Es sind immer die Menschen, die Auslegung machen oder die Deutungen machen, die Interpretationen machen. Das heißt, Gott hindert die Menschen nicht daran, in ihrem Glauben sich beheimatet zu fühlen. Aber es gibt Menschen, die Regeln aufstellen, wodurch sich andere Menschen ausgegrenzt fühlen und nicht wohlfühlen, nicht beheimatet fühlen, unterdrückt fühlen oder ja, wie auch immer.
Ja, und am langen Ende geht's dann natürlich auch um Macht.
Immer.
Um Machtfragen.
Immer.
Wer hat das Sagen? Ja. Wer kann das entscheiden? Und ich meine, Traditionen bieten eine Form von Sicherheit.
Ja.
Muss man einfach sagen. Aus dem Grund ist das Patriarchat so stark, glaube ich, weil es eine gewisse Sicherheit verspricht, wie mit dem Leben umzugehen ist.
Den Männern genau, ja.
Ja, den Männern, aber durchaus, also ich will nicht sagen, ich wollte damit nicht das Patriarchat schönreden. Ich wollte nur sagen, ich glaube auch, dass es viele Frauen gibt, die sozusagen in dieser Rolle aufwachsen und aufgehen und sich, nennen es Male Gaze oder im patriarchalen Setting wohlfühlen, weil ihnen das Sicherheit gibt.
Ja, natürlich, weil sie nichts anderes gelernt haben.
Ja, genau. Ja, also ich wollte es nur sozusagen aus dem Grund ist das so schwer, dem entgegenzukommen, weil das auch was bietet. Also und zwar nicht nur den Männern, sondern zumindest auf einer wir erklären uns die Welt, wir verstehen die Weltebene allen irgendwie. Weißt
du? Ja, ich würde nicht sagen, dass es was bietet. Ich würde sagen, dem würde ich tatsächlich entgegensprechen. Es bietet nichts. Es ist einfach. Es ist so ein bisschen wie diese Kopftuchfrage, die Inna Shevchenko in der Dokumentation mit Kola Mayam Hübsch bespricht. Das ist genau die Diskussion. Also Kola Mayam Hübsch sagt, das Kopftuch gibt mir Freiheit, weil wenn ich das Kopftuch trage, bin ich frei von einem männlichen Blick. Ich habe keine Angst, wenn ich abends durch die Straßen gehe. Ich werde nicht angeschaut, ich werde nicht belästigt, so. Und Inna Shevchenko hält dem so ein bisschen entgegen, dass sie sagt so, ja, aber es kann doch nicht sein, dass wir in einer Welt leben, wo du quasi dich beschränken musst, um Freiheit zu erleben. Und ich finde jetzt, du hast jetzt so gesagt, so ja, das Patriarchat bietet auch Dinge. Und dann denke ich mir so, ja, das ist so wie, als würdest du sagen, ja, das Kopftuch bietet auch Dinge. Wenn du das Kopftuch hast, wie die Diskussion von Kola Mayam Hübsch, wenn du das Kopftuch trägst, dann wirst du nicht angeschaut und dann hast du eine gewisse Sicherheit.
Aber ich finde, das stimmt ja auch. Also für sie stimmt das ja.
Ja, genau.
Sie macht genau diese Erfahrung. In dem Sinne bietet ihr das etwas. Nur die Frage ist natürlich, wenn das jetzt verallgemeinert wird und das quasi Gesetz wird, würde, dann, und du gezwungen bist, das so zu tun, dann ist es keine Freiheit mehr. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das Kopftuch bietet eine ganze Menge.
Ich wäre eben auf der Seite von Inna Schewtschenko und würde sagen, so nein, es kann doch nicht sein, dass wir ein Kopftuch brauchen. Wir sind jetzt das klingt jetzt irgendwie komisch, aber Kopftuch ist jetzt das beispielhafte Bild dafür sozusagen, dass wir
ist in der Doku ja übrigens auch so, dass sie sich dann verlieren auf dieser Debatte.
Genau, dass wir eine Beschränkung brauchen, um eine Freiheit zu erleben. Und ich finde, das kann doch halt nicht sein. Ich verstehe, was du sagst, wenn du sagst, das bietet irgendwas, aber ja nur, also wäre es nicht viel erstrebenswerter, darauf hinzuarbeiten oder dafür was zu tun, dass es das nicht braucht. Also dass es niemanden braucht, der dir eine Sicherheit verspricht, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der die Sicherheit gegeben ist, wo ich nicht das... Wunschvorstellung.
Inhaltlich bin ich voll auf deiner Seite, sehe ich genauso. Ja. Ich wollte ja nur sagen, dass das Kopftuch denen, die es freiwillig tragen, ich rede jetzt mal nur für die, ich nehme auch an den anderen bietet das irgendwas, aber ich will es jetzt mal für die sagen, etwas bietet. Ja. Ich würde auch sagen, ich glaube, das ist dann auf der Hälfte der Strecke oder auf dem Viertel stehen geblieben, aber das kann ich natürlich auch nicht für die entscheiden, sondern nur für mich, weil natürlich wäre es jetzt eine Welt, in der niemand ein Kopftuch tragen darf, wäre auch scheiße. So. Also ich will damit sagen, und das ist aber genau der Konflikt, und ich finde, den findest du auch in der Doku schön, noch nicht mal rausgearbeitet, sondern dargestellt, zuschaubar quasi, dass es halt unterschiedliche Auffassungen gibt, dass es unterschiedliche Dinge gibt, die die Menschen aus etwas ziehen oder wovon sie sich abgelehnt fühlen von der gleichen Sache. Und du das irgendwie, und das trifft natürlich auch nicht nur für Religionen zu, sondern fürs gesamte Leben. Aber in der Religion wird das so deutlich, so sichtbar, weil das sich dann eben auf die Wahrheit beruft oder eben auf eine ganz lange Tradition und so weiter. Und ich vermute, das ist einer der Gründe, warum das in den Religionen so schwierig ist. Also, ne, und immer dieses drei Schritte vor, zwei zurück oder gar umgedreht irgendwie.
Ja. Ja.
Naja.
Ja, gut.
Jo, wir können mal zur Landung ansetzen,
absolut,
oder?
Absolut.
Was nehmen wir denn jetzt mit?
Was nehmen wir mit? Ich habe das ganz am Anfang schon gesagt und ich möchte das nochmal wiederholen. Es gibt die Szene eben auch mit Mariam Hübsch, aber auch mit der anderen iranischen Aktivistin, wo in aller Offenheit darüber gesprochen wird und sie zu dem Schluss kommen, dass sie sich nicht einig werden. So. Und man sich dann aber trotzdem umarmt. Und das fand ich so eine schöne Geste, so dieses, ich finde, was man aus dieser Doku lernen kann oder was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass ich auf gar keinen Fall mit allen Menschen einer Meinung sein muss, aber dass es Möglichkeiten gibt, und das finde ich sehr tröstlich und macht mich auch hoffnungsvoll, dass es Möglichkeiten gibt, sich zu unterhalten und miteinander auszutauschen und sich auch zuzuhören und die verschiedenen Sichtweisen des anderen anzuhören, ohne am Ende bei einer gemeinsamen landen zu müssen, sondern so, genau. Es gibt eine ganz eindrückliche Szene. Inna Schewtschenko ist beim March for Life in, ich weiß gar nicht, wo sie da ist, in New York oder auf jeden Fall in den USA. Und da trifft sie sich mit Feministinnen, ausgesprochenen Feministinnen, gläubigen Feministinnen, die aber gegen Abtreibung sind, aber eben aus einem feministischen Grund. Und ich krieg's nicht mehr zusammen, was deren...
Und einem religiösen,
also, ne, genau.
Das ist schon gepaart.
Genau.
Ja.
Die aber eben sich als Feministinnen in ihrer Glaubensgemeinschaft selber sehen und aber trotzdem gegen Abtreibung sind. Also eben bei Pro March for Life mit gemarcht haben. Und das fand ich ganz eindrücklich, weil die irgendwie so ihren Punkt vorgebracht haben und ich da auch so einen Moment hatte, wo ich so dachte, ach so, ja, okay, ja, wenn man das so sieht, dann ergibt es schon auch irgendwie Sinn. So. Und ich finde, das ist eine große Leistung, die der Dokumentarfilm macht. Das Anhören, das gegenseitige Anhören von den verschiedenen Blickwinkeln, Perspektiven, Standpunkten und das Nebeneinander stehen lassen und nicht sagen, das ist richtig oder das ist falsch, sondern wir haben da eine breite Palette. Und klar gibt's ja Bereiche, wo es gegen die Menschenwürde geht, wo man auch sagen kann, das ist nicht in Ordnung. So, und trotzdem kann man zu solchen Themen unterschiedliche Meinungen haben und auch darf man auch, nicht kann man haben, sondern darf man auch haben. Und das darf auch bis zu einem gewissen Grad einfach nebeneinander stehen, ohne dass man das Gefühl hat, es gibt hier richtig und falsch oder die eine hat recht oder die andere hat recht.
Ja, super. Genau, ich nehme, glaube ich, Ähnliches mit. Aber ich nehme, glaube ich, mich hat wirklich angesprochen, was es alles so gibt.
Ja.
Also, ne, weil der Film halt schon irgendwie über meinen Tellerrand rausblickt, ne, so, also was es alles so für unterschiedliche weibliche Frömmigkeiten gibt und für Ideen sozusagen Glauben zu leben und auch Feminismus mit in den und Glauben zu integrieren sozusagen und zu machen. Und das fand ich toll. Das fand ich sehr inspirierend und habe gedacht, ach, wie cool, dass es so viele unterschiedliche Menschen gibt, die sich dort, wo sie sind, engagieren. Mhm. Ne? Hier die Katholikin, die für Abtreibung sich einsetzt und so, also die da mit bestimmt wenig Blumentöpfe gewinnt, aber so. Also einfach an den unterschiedlichsten Stellen im Islam Frauengruppen gibt und so. Und das fand ich toll. Also das hat mich inspiriert und da habe ich gedacht, ah ja, okay, vielleicht, also die Welt ist ja doch bunter, als man manchmal denkt und auch Glaube ist bunter, als man manchmal denkt. Und vielleicht, und damit, weil ich will natürlich die Spur B letzten Endes verfolgen, also die, dass ich irgendwie hoffe und dass ich mich am Glauben selber ja freue und gerne Christ bin. Aber vielleicht ist dann Hopfen und Malz tatsächlich noch nicht verloren, sondern, wobei Hopfen und Malz jetzt auch wieder so ein männlich konnotiertes Bild ist, fällt mir dabei gerade ein, wenn ich sage. Und dann will ich hinterher schieben und die Stricknadeln auch nicht. Und dann denke ich, es ist auch ein männlich konnotiertes Bild. Scheiße, wie mache ich denn das? Ihr wisst, was ich meine. Also Gott, Vater, Mutter ist.
Ist.
Ist. Genau. Amen.
Amen. Amen, ja gut, haben wir doch jetzt.
Ja,
so.
Schaut euch die Doku
an,
sie lohnt sich wirklich.
Auf jeden Fall, Girls and Gods in Deutschland bei Amazon Prime zu kaufen oder zu leihen, in der Schweiz gerade in den Kinos, also ihr findet sie und schaut sie euch an, sehr, sehr besonders und ja, auf jeden Fall sehenswert.
So sieht's aus und wir sehen uns im Juli machen wir Sommerpause, kann das sein?
Ich glaube wohl.
Ja. Ja. Das heißt, dann sehen wir uns erst im August wieder.
Ja.
Oder hören uns wieder viel mehr.
Ja. Und genau. Nee, ist gut.
Ja.
Ja.
Bis denne, Antenne.
Ciao, Mama. RefLab.